Teilweise habe ich mich echt gefragt, ob ein Energieberater einfach eine Modeerscheinung ist, aber heute wurde ich eines Besseren belehrt.
Definitiv keine Mode, sondern man braucht Energieberater, gerade wenn man halt energetisch sanieren möchte. Und mit Michael sind wir wirklich einmal quer durch das ganze Thema geflogen, von wie unterstützt ein Energieberater beim Haus aussuchen schon, beim Hauskauf, welche Maßnahmen kann wie gefördert werden, aber auch wo geht die Reise noch hin, welche Möglichkeiten gibt es vielleicht in Zukunft noch, die man auch im Hausbau oder in der Sanierung noch einsetzen kann.
Ein vielfältiges Thema, wir haben sogar über Recycling gesprochen, also es ist unglaublich, die Themen hatten wir auch schon ein paar Mal, aber jetzt gehen wir einfach mal rein in die Folge. Viel Spaß. Nimmt man das Energieberater-Dasein so mit ins Privatleben?
Auf jeden Fall.
Ja?
Ja, also in meinem Fall habe ich das quasi in die Sanierung vom eigenen Haus mit reingenommen und das voll im letzten Jahr, ja. Die Leute sind dann natürlich auch interessiert daran, wenn man auch selber das irgendwie umgesetzt hat und da aus der eigenen Erfahrung auch sprechen kann, auch in den Schnittstellen mit Handwerkern und Architekten alles selbst erlebt hat, da kommt man natürlich schon.
Also auf jedem Stadtfest auf jeden Fall Gesprächsthema,
ja,
oder?
Ja, unbedingt.
Ist sehr gut. Wie macht sich das so im Alltag dann vielleicht sogar bemerkbar? Also denkst du wie so ein Energieberater, wenn du ein Haus betrittst oder bei Freunden bist?
Ja, also man guckt sich halt, wenn man jetzt Häuser betritt, immer mal wieder diverse Sachen an. Da schaut sich zum Beispiel das Dach an. Mhm. Ist da jetzt eine Solaranlage drauf? Oder wie sehen die Fenster aus? Welches Baujahr haben die Fenster?
Okay. Und
eigentlich so Nerd-Themen, aber ja, das nimmt man auf jeden Fall mit rein, klar. Da kann man einfach nicht drumherum kommen, um das Thema. Ja.
Wie kamst du dazu?
Also ich habe einen technischen Hintergrund, habe Maschinenbau studiert vor vielen Jahren und habe dann irgendwann auch gemerkt, dass mich das Thema interessiert. Habe dann auch die Corona-Zeit so ein bisschen genutzt, ja, darüber nachzudenken, nebenher noch was zu machen. Und dann kam es eine zum anderen. Da gibt es dann so eine Zusatzausbildung, wenn man ein technisches Studium gemacht hat, qualifiziert man sich sozusagen als Energieberater, oder wenn man sich dann eintragen lässt bei den entsprechenden Förderanstalten, dann wird man ein Energieeffizienzexperte, wird dann auch gelistet auf dieser EEE-Liste, also Energieeffizienzexpertenliste, und da können dann auch die Kunden einfinden. Also die gehen dann ins Internet, schauen nach der Postleitzahl und sehen dann, wer ist in der eigenen Region zuständig, weil das macht natürlich immer Sinn, dass jemand nicht zu weit weg ist, um einfach auch vorbeikommen zu können. Vor Ort Beratungen sind sowieso die besten, also man trifft sich vor Ort, spricht Themen durch, schaut sich die Umgebung an, vor allem in der Sanierung ist es ja besonders wichtig, wenn man immer aus einem Bestand heraus saniert, dann Maßnahmen diskutiert und ja, im Endeffekt um das richtige Konzept zu finden für den jeweiligen Kunden.
Sehr cool, ich fand es damals schon interessant, als du das mir erzählt hattest, dass du das so, dass man das einfach zusätzlich machen kann, wenn man schon einen technischen Hintergrund hat.
Ja,
das
genau.
Hab ich selber auch nicht gewusst, aber ja, wer da Interesse hat. Wobei so viele sollten ja auch nicht Energieberater werden, sonst hast du weniger.
So ist es richtig. Ja, es beschränkt sich natürlich, also man muss nicht studiert haben, man kann auch Handwerker, Meister, Techniker, die sind alle prädestiniert dafür natürlich, vor allem wenn man aus dem Baugewerbe kommt, sowieso. Deswegen gibt es ja auch viele Bauingenieure oder Architekten, die das eben noch zusätzlich anbieten, diese Dienstleistung. Das ist natürlich auch top, wenn man dann gerade im Neubaubereich, wenn der Architekt dann auch was versteht von der Energieeffizienz und dann das Gebäude gleich so plant, wie es dann eben auch später sein soll oder wie es auch jetzt in der heutigen Zeit eigentlich sein sollte.
Mhm. Ja. Vielleicht kannst du nochmal, um unsere Zuhörer und auch Zuschauer abzuholen, sagen, was überhaupt ein Energieberater macht. Also was steckt da dahinter?
Gern, klar. Also Energieberater, das hört sich immer so ein bisschen hochtrabend an. Also meistens werden wir Energieberater dann angefragt, wenn man ein Sanierungsvorhaben oder ein Bauvorhaben hat. Und es geht natürlich auch um Förderungen. Also das ist natürlich schon auch ein großes Thema, warum jemand einen Energieberater erstmal engagieren möchte.
Der will Kohle.
Der will natürlich, wenn der Staat es anbietet, dann will man was zurück. Und es gibt eben Förderprogramme, das sind Energieberater erforderlich. Also ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel. Wenn man jetzt an seinem Haus die Gebäudehülle sanieren möchte, dann ist es zwingend erforderlich, wenn man eine Förderung bekommen möchte, dass man einen Energieberater von dieser EEE-Liste einbindet. Der begleitet das ganze Vorhaben vom Antrag dann über den Einbau dann hin zur Abnahme oder zur, ja, nennt sich dann Verwendungsnachweis Erklärung. Also man reicht dann quasi das, was man gemacht hat, plus die Rechnungen ein und bekommt dann die entsprechende Förderung.
Das heißt, um die Förderungen zu bekommen, brauchen wir immer zwangsläufig einen Energieberater?
Es gibt auch Förderprogramme, die kann jeder ohne die Einbindung eines Energieberaters beantragen. Gibt es zum Beispiel auch Förderprogramme für altersgerechtes Umbauen zum Beispiel. Also da braucht man jetzt nicht unbedingt einen Energieberater, aber für alle energetischen Themen. Und vor allem, wenn es dann auch um Effizienzhäuser geht, das ist ja immer so auch in der Presse gerne ein Begriff, Effizienzhaus, KfW, die Bank, die sozusagen auch hinter Finanzierungen, also ist eine staatliche Bank, die sozusagen hinter den Finanzierungen steht, die dann auch wieder gefördert werden. Das sind sozusagen dann die Häuser, die dann, und hat man auch damals als das ganze Neubau, diese Neubauförderung KfW 55, das war eigentlich in aller Munde, dass man sozusagen ein Haus baut, das deutlich besser ist als der Standard, also das Referenzhaus, was man jetzt eigentlich bauen will.
Das Referenzhaus ist 100?
Ja, im Prinzip, also da hat man dann jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder nachgedrückt, aber so kann man sich's vorstellen. Okay. Das ist dann besser als das, also die Zahl ist, je niedriger, desto besser. Mhm. Und das nennt sich dann 55% in dem Fall des Wärmeübergangs an die Umgebung.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, man kriegt, es geht ja vor allem auch um die Finanzierung und um den Zuschuss, gerade bei den energetischen Maßnahmen. Wann soll man dich denn dann am bestenfalls kontaktieren?
Also wenn man jetzt mal unabhängig von der Förderung denkt, klar, die Förderung ist wichtig, aber eigentlich geht es ja erstmal darum, langfristig den Energieverbrauch eines Hauses mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, mit dem Budget, so niedrig wie möglich zu haben. Ja, das sollte jetzt, glaube ich, jedem klar sein, dass das das Ziel sein muss. Und deswegen, um dann die richtige Strategie zu finden, möglichst früh. Also in der Neubauplanung natürlich schon dann, wenn, ich habe es vorher schon gesagt, wenn der Architekt dann anfängt. In der Sanierung muss man sich eine Strategie überlegen, wie viel Geld hat man zur Verfügung, macht man es auf einmal, macht man es in verschiedenen Schritten, und diese Strategie, die muss man möglichst früh entwickeln, und es gibt auch einen gewissen Ablauf zwischen Antrag, Durchführung und Abnahme, den muss man einfach einhalten. Deswegen macht es teilweise auch schon vor dem Kauf eines Altbauhauses Sinn, einen Energieberater mit einzubinden und den dann auch frühzeitig schon zu befragen, was habe ich denn für Pflichten und was kann ich mit dem Haus machen, wie viel kostet mich das ungefähr und wie viel Förderung kriege ich am Ende des Tages auch, wenn ich den Energieberater einbinde.
Was mich gerade so bewegt, ist so das Thema, gab es irgendwie mal einen Zeitpunkt, wo dann der Energieberater entstanden ist, oder haben das früher einfach Architekten oder so gemacht und dann hat sich das so entwickelt, dass man gesagt hat, nee, das ist ein eigenes Thema, wo man sich dann nochmal drauf spezialisieren kann, oder wie kommt das überhaupt?
Ja, also das hat natürlich alles, ich habe jetzt die genauen Jahreszahlen im Kopf, aber das hat sich jetzt auch schon in den letzten Jahren über die NF, also Energiesparverordnung, hat sich das sozusagen aufgebaut. Jetzt mittlerweile gibt es ja das Gebäudeenergiegesetz, GEG, das war jetzt in aller Munde, als es um die Heizungen ging und die Wärmepumpen und mit Verbot von fossilen Heizungen, Ölheizungen, Gasheizungen. Und irgendwann hat man halt gesagt, man braucht, und auch für, um sozusagen Förderungen auch zielgerecht zuweisen zu können, und man braucht eigentlich jemanden, der, oder eine Gruppe von Leuten, die diese Maßnahmen begleiten und auch kontrollieren, dass jemand, der Bauherr am Ende des Tages, auch das gemacht hat, was er sagt, was er gemacht hat. Die Rechnung, die er einreicht, dass die sozusagen auch die Maßnahme dann widerspiegeln und nicht irgendwas sind. Also, und da hat man sich sozusagen im Bundeswirtschaftsministerium dann irgendwann dieses Konstrukt zusammen auch mit der KfW, die ja da einen großen Anteil hat, überlegt, da hat man die BAFA gegründet, das sind alles diese die Begriffe, wenn man jetzt Förderung bei Google eingibt, dann kommen diese ganzen BMWI, BAFA und KfW und die Energieeffizienzexpertenliste, die wird auch noch von der DENA wird die sozusagen herausgegeben. Das ist eine staatliche Firma, die dafür eigentlich gegründet wurde, um diesen ganzen Prozess zu organisieren. Also das ist ja auch mittlerweile relativ komplex und man muss viele Vorgaben einhalten. Und ich glaube, das ist auch die große Stärke von uns Energieberatern, den Überblick zu behalten, welche Fördermöglichkeiten gibt es, welche Förderprogramme gibt es, welche Vorgaben muss ich einhalten. Es gibt ja auch Mindestanforderungen in den Gesetzen, die man einhalten muss. Und da den Überblick zu behalten, das ist für den, ich sag mal, Normalsterblichen eigentlich zu schwierig. Das ist einfach viel zu viel. Und
definitiv so, weil die meisten Leute machen das ja dann zum ersten Mal oder machen es auch nur einmal. Und dann das alles zu überblicken, allein die ganzen Begriffe, wo du gerade schon gesagt hast. Das
ist gar nicht möglich.
Aber wenn du das halt mal im Internet anguckst, dann musst du ja Stunden oder Tage investieren, um das einfach mal zu verstehen.
Also es macht immer Sinn, sich zu informieren, auch als Bauherr, würde ich auch empfehlen. Also informiert euch, das bringt einem richtig viel, dass man auch auf Augenhöhe sprechen kann. Aber irgendwann muss man sich halt die Hilfe holen. Und sei es vom Energieberater oder auch von den jeweiligen Handwerkern, weil die sind ja dann die eigentlichen Durchführenden, die müssen und sollen auch beraten. Die müssen ja auch die Maßnahme umsetzen, dann auch bestätigen, dass die richtig umgesetzt wurde. Gerade die Heizungsbauer, die haben da auch einen großen Anteil daran, dass am Ende das, was jetzt auch von der aktuellen Regierung gefordert wird und vorangetrieben wird, dass das dann auch entsprechend umgesetzt wird. Und auch das ganze Thema Wärmepumpe, das ist ja so kontrovers diskutiert. Alle haben Angst davor, manche finden das spannend.
Die hatte übel den Hype und jetzt auf einmal merkst du auch, dass es viele Wärmepumpenhersteller gar nicht so gut geht.
Genau, die haben investiert in Werke und jetzt gab es riesige Lieferzeiten über 12 Monaten und jetzt mittlerweile ist die Verfügbarkeit auf jeden Fall besser. Und
der Markt ist immer so da. Ja. Du hast gerade schon ein paar Themen gesagt, warum man einen Energieberater benötigt, gerade um es überhaupt mal durchzublicken, was überhaupt wie wann getätigt werden muss. Aber es gibt ja auch tatsächlich manche Förderungen oder Kredite, die man nur bekommt, wenn man auch einen Energieberater eingeschaltet hat, richtig?
Genau, ja. Also das, was ich vorher schon mal kurz erwähnt habe, also alles, was sich um die Gebäudehülle dreht in der Sanierung, also Außenwanddämmung, Fenster, Türen, Dachfenster, der obere Abschluss, also das Dach an sich, Dachdämmung, das sind ja sozusagen alle Außenthemen, auch die Bodenplatte. Überall bei diesen Themen braucht man immer einen Energieberater und auch wenn man eine Förderung in Richtung Effizienzhaus haben will, diese Gesamtsanierung dann, um einen gewissen Wert nicht zu überschreiten, da braucht man auch immer einen Energieberater. Und dann gibt es aber unterschiedliche Formen. Es gibt eine Zuschussförderung. In der Sanierung gibt es die nur noch und jetzt zum Beispiel im Neubau oder auch bei den Effizienzhäusern gibt es eigentlich nur noch eine Förderung in Form von Zinsvergünstigungen oder Tilgungszuschüssen. Also das hängt dann immer mit einem KfW-Kredit zusammen, den man dann, gibt es verschiedene Programme, da auch relativ undurchsichtig, wenn man sich nicht damit beschäftigt, da braucht man auch erstmal jemanden, der einmal erklärt, was gibt es denn alles und was ist denn das Richtige für mich, weil ein Punkt ist auch die soziale Komponente, wird da auch mit reingebracht, also wenn man ein gewisses Nettoeinkommen, Familiennettoeinkommen überschreitet, dann fallen schon gewisse Förderprogramme einfach weg. Also auch das auszusortieren, was ist denn eigentlich das Wichtige für mich, gibt es auch Förderungen nur für Familien, also da kann jetzt jemand ohne Kinder gar nicht drauf zugreifen.
Krass, genau. Spannend.
Genau, und immer wenn es darum geht, energetische Anforderungen einzuhalten, dann braucht man eigentlich einen Energieberater.
Ja das finde ich auch. Tatsächlich manche Anforderungen, die da gestellt werden, das ist ja echt schon schwierig überhaupt zu erfüllen, weil um heutzutage ja ein Haus sich noch kaufen zu können, um das zu renovieren, da brauchst du eigentlich schon mal ein gewisses Einkommen, was ja auch die Bank fordert, da musst du überhaupt mal
ein bisschen kontrovers, genau. Klar. Ja.
Und auf der anderen Seite kommen dann die KfW, ich glaube, was sind das, 120.000 oder 90.000 Euro?
Bei den meisten sind es 90.000 und dann für jedes Kind gibt es dann noch zusätzliches Budget sozusagen, plus 10.000 pro Kind. Aber klar, wir wissen alle, jetzt gerade wir im Süden Deutschlands, was Häuser auch im Altbau schon kosten und wenn man dann noch dazu rechnet, was man quasi da noch reinstecken muss, um das Haus bewohnbar zu machen, dann wird es dann natürlich schwierig, aber...
Jetzt weiß ich noch, warum mein alter Chef über 10 Kinder hat. Jetzt habe ich es verstanden.
Ja, das kann man so
der oder
so
gebaut. Sehen. Der hat auch gebaut.
Selbstständig wahrscheinlich, oder war immer das Einkommen relativ gering.
Ja, das weiß ich nicht.
Das kann man so natürlich relativ gut steuern. Ja, was hier schon wieder für Thesen aufgestellt sind. Ja, ist echt interessant. Aber tatsächlich, wenn man sich da informieren will, am besten mal direkt bei der KfW auf der Homepage schauen oder um da
genau.
So einen Überblick zu
bekommen. BAFA oder KfW sind die beiden Anlaufstellen. Und da gibt es auch, auch so kleine Tools, wo man dann reingehen kann und die Sanierung simulieren sozusagen. Mal schauen, wo landet man, bei welchen Förderprogrammen. Also ja, und wenn dann die Fragen, wenn es dann zu viele Fragen gibt oder noch offene Fragen, dann muss man halt den Energieberater befragen. Wie gesagt, Energieeffizienzexpertenliste, dann jemanden rausholen oder mehrere und die einfach anrufen. Das ist... sind auch meistens bereit.
Hast du das damals auch so gemacht? Oder war das vom Architekten? Ich glaube, bei dir war es vom Architekten, oder?
Nee, ich bin da tatsächlich, ich weiß nicht mal, wie ich da drauf gestoßen bin. Und dann bin ich an, wie heißen die in Stuttgart? Ich weiß den Namen leider nicht mehr, da gibt es auch so eine Vereinigung.
Ja, da gibt es mehrere, ja.
Und da hat es dann eine Frau gemacht, die Energieberatung sozusagen. Weiß aber nicht mehr, wie ich drauf gestoßen bin.
Okay.
Aber früher oder später... kommst zwangsläufig an den Punkt, wo du merkst, okay, jetzt brauche ich einen Energieberater, weil ich komme jetzt einfach halt so nicht mehr weiter oder um eben das zu beantragen, komme ich auch nicht mehr weiter.
Ja, und auch das Erstgespräch, vor allem das Erst-Telefongespräch ist ja sowieso immer kostenlos. Auch bei mir ist es auch so, ich bin gern vor Ort, schaue mir das vor Ort an, spreche mit den Leuten, was sind denn eigentlich deren Anforderungen, Wünsche, Bedürfnisse. Vielleicht auch schon so ein bisschen, wie viel Geldmittel haben sie eigentlich zur Verfügung? Können die sich das, also klar, jeder möchte gerne irgendwie einen Altbau in einen wunderschönen Neubau verwandeln, aber das ist natürlich sehr teuer. Mhm. Was haben die für Möglichkeiten? Und dann folgt ja dann erst sozusagen das Angebot, dann auch eine Energieberatung durchzuführen oder auch in der Sanierung, da gibt es auch ein Produkt, das nennt sich individueller Sanierungsfahrplan. Das ist eigentlich so der Einstieg, so die Erstberatung in der Sanierung im Altbau. Man nimmt sozusagen dann ein Gebäude auf vom Ist-Zustand her und dann saniert man es virtuell in mehreren Schritten, bis dann am Ende ein Effizienzhaus dabei rauskommt. Und da bekommt der Kunde sozusagen so ein Dokument, wo er dann einfach ein bisschen tiefer sehen kann, welche Ersparnisse habe ich, was kostet mich das ungefähr, welche Maßnahmen gibt es, was muss ich beachten. Und das ist auch die Eintrittskarte für teilweise noch eine höhere Förderung. Also wenn man so einen Sanierungsfahrplan gemacht hat, dann bekommt man zum Beispiel 20% statt 15% Förderung, jetzt nach aktueller Rechtsprechung. Ja.
Was du gerade gesagt hast, tatsächlich so die Erstberatung und zum Bauherr zu gehen. Wir waren ja vor ein paar Wochen, muss ich jetzt auch nochmal hier loswerden, vor ein paar Wochen ja auch mal unterwegs bei Bauherren, die uns kontaktiert hatten. Fand ich tatsächlich auch echt interessant. Weil ich glaube, da ist es auch tatsächlich immer von Bauherr zu Bauherr oder Bauherrin zu Bauherrin immer unterschiedlich. Zum einen, wie hoch ist das Budget, was will man persönlich oder was wollen die selber überhaupt renovieren und sanieren. Und auch so die ganze Bestandsaufnahme fand ich schon interessant. Und auch wenn da tatsächlich jetzt mal Zuhörer in Bedarf haben, dir oder an uns, an so einer Beratung, dürfen sie sich natürlich gerne melden. Wir können da auch gerne an dich weitervermitteln. Aber tatsächlich, und du hast jetzt auch erst oder bist ja immer noch mehr oder weniger ein bisschen dabei.
Ja, also das Haus ist eigentlich fertig. Der Garten sieht noch nicht so schön aus, aber... Das wird dann irgendwann auch noch kommen. Das ist ja bei den meisten Bauvorhaben
so. Das ist meistens so, der Garten zum Schluss.
Genau, nee, also wohne jetzt privat auch mittlerweile in einem komplett sanierten Haus aus den 60er Jahren, wo wir alle Themen eigentlich angegangen sind, also Außenwanddämmung, neue Fenster, Türen, das Dach neu gedämmt und neu belegt und eine Wärmepumpe. Dann kann man das auch mal hautnah erleben. Was bedeutet es denn eigentlich? Also das Haus war früher mit Nachtspeicheröfen, Elektro-Nachtspeicheröfen, schlecht gedämmtes Haus, also Energiekosten von mehreren tausend Euro pro Jahr. Also wirklich teuer und sanierungsbedürftig. Und jetzt sieht man, auch wie lange sich eigentlich die Wärme hält, auch wenn man nicht heizt. Man sieht die Stromverbräuche, man sieht auch, und das ist auch ein großes Thema, Photovoltaik. Mhm. Hier in Baden-Württemberg haben wir ja eine Solardachpflicht. Also wenn ich mein Dach saniere, muss ich auch eine PV-Anlage oder eine Solaranlage aufs Dach bringen. Und das gibt einem aber ja dann doch nochmal ein gutes Gefühl, wenn man dann sozusagen seinen eigenen Strom produziert, den auch tagsüber dann zum Beispiel zur Warmwasserbereitung nutzen kann oder dann sein Elektrofahrzeug damit laden. Mhm. Das sind ja auch die Trends, die auch in Zukunft immer mehr kommen werden. Mhm. Und über die man sich natürlich Gedanken macht, wenn man jetzt sich überlegt, ein Dach zu sanieren. Okay, muss man nicht nur die Dachsanierung zahlen, sondern man muss auch noch 15.000, 20.000 Euro mindestens für eine PV-Anlage mit einplanen. Und ja, solche Themen quasi als Privatmann dann auch selber zu durchleben, das hilft einem natürlich dann auch in der täglichen Arbeit.
Ja, das hat man schon auch gemerkt, dass du da einfach, wenn man das selber erst gemacht hat, da hat man vielleicht auch nochmal einen anderen Blick drauf, wie wenn man es eben immer nur, sag ich mal, beratend macht. Klar, deine Kollegen und Kolleginnen sind alles Experten, sind nativ drin. Aber das hat man schon gemerkt. Aber ja, oder wenn es dann eben nur Einzelmaßnahmen sind, sind es nur Einzelmaßnahmen. Andere Frage dazu noch, bereits schon Richtung nachhaltige Sanierungsmaßnahmen, also jetzt gerade Außenwanddämmung.
Da gibt es immer mehr und das hängt natürlich dann auch davon ab, was möchte der Bauherr und worauf legt er Wert. Sagt er, das Thema ist mir wichtig, dann geht man natürlich eher auf zum Beispiel Holzfaserdämmung oder man
schaut sich... Aber sind wir mal ehrlich, der will nicht mehr zahlen, oder?
Ja, das also ist das halt ist immer das Thema, Punkt. Genau. Und da ist natürlich dann oft auch die Kontroverse da. Wenn ich dann zusätzlich nicht mehr zahlen möchte, dann muss ich mir schon gut überlegen, ob ich das so mache. Aber es gibt natürlich immer Vor- und Nachteile. Die verschiedenen Materialien, Dämmmaterialien vor allem, die haben auch einen Einfluss in die Schalldämmung. Es gibt dann auch ein Thema bezüglich der Dicke. Also wie viel kann ich denn eigentlich draufpacken? Also gerade bei Reihenhäusern ist das durchaus relevant, weil wenn ich eine Außenwanddämmung zu dick mache, dann stehe ich im Reihenhaus eben zu weit beim Nachbarn. Da gibt es auch Regelungen und Vorgaben, aber das birgt natürlich Streitpotenzial. Ja.
Mhm. Und der Dachüberstand passt dann immer oder solche Themen. Das
richtig, genau. Ja. Krass. Also man muss eigentlich immer das, und das ist ja einer der Fehler, den viele Bauherren oder quasi auch Selbstsanierer oft machen, dass sie quasi ein Teil austauschen. Mein Fenster zieht, tausche ich dieses Fenster aus. Ich denke aber nicht an die Wand, die links und rechts davon ist oder an den Rollladenkasten, wo immer noch die Luft kalt reinzieht. Ich baue einfach ein dreifach verglastes Fenster ein, lasse mir das vielleicht sogar noch fördern. Und da muss dann schon der Energieberater rein und das ist auch seine Aufgabe, um zu sagen, die Wände sind aber schlecht, da könnte jetzt ein Schimmelproblem auftauchen. Oder der Rollladenkasten ist immer noch zugig, das wird dir gar nicht viel bringen. Jetzt da so ein dreifach verglastes, gut gedämmtes Fenster einzubauen. Also
das sind genau die. Vielleicht sogar noch Nachteile durch Schimmelbildung
genau,
oder so.
Genau.
Ja. Ist nicht so einfach, da auch irgendwie für sich selber und auch für den Geldbeutel die beste Lösung zu finden.
Ja.
Deswegen. Und dann kommen ja auch noch die ganzen Handwerker und Architekten dazu, die das ja später umsetzen müssen, was dann eben geplant wurde. Da mal vorab eine Frage, jetzt werden sich wahrscheinlich wieder einige Handwerker sich bei beschweren, dass ich so eine Frage vorab stelle. Sobald die wissen, dass es gefördert wird, wird es 1:1 auf den Preis draufgeschlagen?
Das kann man natürlich schwer beantworten, die Frage. Die Annahme ist, dass es da schon natürlich so Mitnahmeeffekte gibt. Das kann man nicht verhindern.
Da ist jetzt auch der Michael nicht dafür verantwortlich.
Ja, dafür gibt es auch keine richtige Antwort, aber ich habe es einfach trotzdem.
Ich finde die Frage geil.
Ja, ich meine, ein Beispiel ist ja die Mehrwertsteuerreduzierung, die man ja aktuell auf PV-Anlagen bekommt. Weiß jeder, das sind 19% und das weiß natürlich auch der Handwerker und dann kann man sich schon denken, dass gewisse Themen vielleicht auch passieren. Deswegen umso besser vielleicht, wenn man noch ein Angebot in der Zeit, bevor es die Förderung hatte, gab oder jemanden, der sich eine PV-Anlage eingebaut hat, bevor es die Förderung gab. Also sich austauschen mit den Nachbarn, mit Freunden, Kollegen, das hilft auf jeden Fall immer und immer gut vergleichen, um dann auch die richtige Lösung zu finden. Ja.
Wenn jetzt tatsächlich, Also du gibst ja einen Sanierungsfahrplan vor, dann steht ja drin, wie gut saniert werden muss. Dann muss ja der Handwerker ein Angebot erstellen. Kontrollierst du dann die Angebote eigentlich auch nochmal, dass das er auch die Materialien verwendet, die eben auch verwendet, gerade mit der Dämmwerte
und so weiter?
Ja, das ist auch Teil der Aufgabe, also die Angebote und das ist ja mittlerweile auch eine Vorgabe, das hat man jetzt auch neu eingeführt, dass man ein Angebot bzw. eine Auftragsbestätigung schon braucht, wenn man den Antrag für eine Sanierungseinzelmaßnahme stellt. Das beugt so ein bisschen dem vor, dass einfach Anträge gestellt werden, das Geld wird quasi beim Bund reserviert und dann führt man gar nichts durch. Also das ist in der Vergangenheit schon sehr oft passiert und dadurch sind die Haushaltsbudgets natürlich belastet und keiner weiß, ob das jemals kommt, diese Sanierungsmaßnahme. Also ja, und die Vorgaben, also es sind ja vor allem U-Werte, die immer wieder in Diskussion sind, also die sozusagen der Wärmedurchgangswiderstand von innen nach außen, kennt man zum Beispiel von Fenstern, die müssen halt einen U-Wert kleiner XY, jetzt habe ich den Wert nicht, das müssen wir glaube ich jetzt nochmal einmal 0,95 einhalten, also dreifach verglaste Fenster zum Beispiel. Mhm. Und dieser Wert, den muss natürlich der ausführende Betrieb oder der Fensterhersteller dann auch sicherstellen, dass der eingehalten wird. Das wird kontrolliert und es muss nachher auf der Rechnung stehen, sonst wird es nicht akzeptiert.
Okay. Ja. Das heißt, du kontrollierst es dann auch während der Bauphase natürlich auch immer mal wieder.
Klar, sowas kann man jetzt natürlich nicht sehen. Das kann man dann nur messen und dann einen Herstellernachweis verlangen. Aber genau diese Nachweise, die zusammenzusammeln und zu prüfen, werden die Standards und die Vorgaben, die Mindestanforderungen erfüllt. Das ist Teil der Aufgabe, genau.
Wenn man mal so in die Zukunft ein bisschen blickt, so in gefühlt, werden gerade die Häuser im Neubau oder in der Sanierung ja immer besser, gerade was die Energieeffizienz angeht, beziehungsweise die Ansprüche werden ja immer höher. Glaubst du, wir sind da schon irgendwo an einem Scheitelpunkt oder an einem Peak angekommen oder kann man da noch mehr machen, beziehungsweise ist noch mehr überhaupt sinnvoll? Oder sind wir schon an einem Punkt, wo man eigentlich sagt, wir schon drüber?
Das ist eine vielschichtige Frage. Also klar, man ist ja in den letzten Jahrzehnten immer besser geworden und gerade auch als das Thema Fertighäuser und Holzständerhäuser als diese Form des Bauens dann beliebt und auch ja, kosteneffizient und so weiter wurde, da gab es dann schon einen großen Sprung, weil man dann natürlich einfach sozusagen alles schon integrieren kann, vorkonfektionieren in den Wänden, die dann ja fertig geliefert werden. Also da hat man schon mal einen großen Sprung gemacht und man kann immer mehr machen. Es gibt ja auch Passivhäuser oder Plus-Energiehäuser. Das ist auch echt ein spannendes Thema, dass man sozusagen ein Haus hat, das so wenig Wärme verliert, dass es entweder quasi sich selbst erhalten kann. Also das, was ich zum Beispiel über eine Solaranlage, PV-Anlage an Strom generiere, kann ich so gut speichern in dem Gebäude beziehungsweise dann auch in Strom speichern, dass ich eigentlich gar keine zusätzliche Energie von außen kaufen muss. Das wäre natürlich ist eine schöne Vorstellung, aber da muss man natürlich auch entsprechend Geld aufwenden, um so ein Passivhaus zu erreichen. Da braucht man nochmal deutlich besser gedämmte Fenster zum Beispiel, wo auch die Randbereiche, die Rahmen nochmal einen anderen Standard erfüllen. Und diese Plus-Energiehäuser, das ist natürlich auch spannend.
Das Vakuumhaus.
Da hat man dann, man produziert sozusagen mehr Energie, als man braucht. Das ist ja eigentlich Wahnsinn. Ja. Und dann kommt, glaube ich, auch das Thema, was mache ich denn oder was macht das Netz denn mit dem Strom, der da generiert wird, weil der tritt natürlich vor allem tagsüber auf. Und ich denke, ein Trend, der kommen wird, ist auch das Thema bidirektionales Laden. Also ich habe ein Elektrofahrzeug mit einer sehr großen Batterie, viel größer als die Hausbatterien, die man sich jetzt kauft. Also so große Elektrofahrzeuge haben 100 Kilowattstunden, so ein Hausspeicher vielleicht 10.
Und die Hausspeicher sind am Verhältnis viel teurer, wie die, was im
sind
Fahrzeug
sehr, verbaut sehr sind. Teuer, genau. Also da gab immer so eine Daumenregel, ob die jetzt noch genau stimmt, weiß ich nicht, aber 1.000 Euro pro Kilowattstunde, also so ein Speicher kann gut mal 10.000 Euro kosten fürs Haus. Und wenn man sowieso schon ein Elektrofahrzeug hat, das vor dem Haus steht, warum soll man nicht da die Energie reinspeichern können? Das bedeutet natürlich, man braucht eine Wallbox, die hin und zurück speichern kann. Bisher können die immer nur ziehen und ins Auto laden. Und das Umgekehrte, das wäre natürlich auch interessant. Und wo da die Reise hingeht, wird auch spannend, weil das Netz ist ja immer dann belastet, wenn ich viel Strom produziere. Und das ist halt, wenn die Sonne scheint, tagsüber. Da haben wir jetzt auch, glaube ich, einen guten Schritt gemacht in Deutschland. Aber nachts wird es schwierig, da wird der Strom dann natürlich auch teuer. Und wenn ich da die Möglichkeit habe, aus meiner Batterie, aus dem Fahrzeug zum Beispiel zu leben oder den Strom dann sogar einzuspeisen, nachts, wenn das Netz ja eigentlich den Strom braucht und es nicht produziert wird, das ist natürlich die Wunschvorstellung irgendwie, dass man quasi auch die Speicherung, Stromspeicherung dezentral hat. Ja. Also
was mich gerade noch, ich stelle mir gerade noch die Frage, weil du sagst, in der Nacht, klar, scheint ja keine Sonne, wie kann man da Energie gewinnen? Wir hatten jetzt in den letzten Tagen in Stuttgart extrem Sturm und Wind. Wäre da vielleicht sogar was möglich, dass man einfach sagt, gibt es zu wenig Energie?
Windenergie kann man natürlich immer nutzen, aber da gibt es ja generell das Problem, dass man ja, jetzt trifft man so ein bisschen in die politische Diskussion ab, dass man ja immer gewisse Abstandsregeln einzuhalten hat. Wo dürfen überhaupt Windräder stehen? Wir in Deutschland sind halt relativ dicht besiedelt, da haben wir jetzt nicht so die Möglichkeiten und ich glaube, wir haben schon ganz gut ausgereizt. Und in Süddeutschland gibt es natürlich noch Wasserkraft. Ja, also man kann immer noch ein bisschen mehr machen, aber ich glaube, da sind wir jetzt schon relativ weit gekommen. Und jetzt geht es halt auch noch darum, ja, irgendwie den Gebäudebestand in Deutschland auf den aktuellen Stand zu bringen. Und das ist, glaube ich, eine sehr große Aufgabe. Mhm. Und die Leute auch dazu zu bringen, das zu tun und da sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, das ist der erste Schritt.
Ja. Definitiv. Klar, es ist eine Rieseninvestition, aber es bringt natürlich auch einen Komfort. Also man merkt es schon, ob man jetzt in einem gut gedämmten, auf neuen Stand gebrachten Haus ist oder ob das ein Haus ist, was einfach noch den Stand hat von vor 20, 30, 50 Jahren.
Ja.
Ist tatsächlich halt auch ein Komfortthema und dann natürlich auch immer mehr eine Frage des Geldes halt, ja, weil die Energiepreise steigen immer mehr. Das hast du gerade schon gesagt, bidirektionales Laden finde ich auch sehr interessant. Könnte man auch schon ein bisschen weiter sein.
Genau.
Aber gibt es andere Materialien, wo du sagst, was noch ganz relativ interessant ist? Oder ist das für dich so das eine Thema?
Was immer mehr in Diskussion kommt, ist natürlich, und jetzt gehen wir doch nochmal ein bisschen in die Neubauförderung rein, was da ja jetzt ja mittlerweile gemacht wird, ist das Thema Nachhaltigkeitszertifikate, QNG, das ist sozusagen, man geht in so eine Lebenszyklusanalyse und schaut eigentlich, welche Materialien verbrauchen wie viel CO2 im Äquivalent wie hoch ist eigentlich das Treibhauspotenzial von Baumaterialien, also von der Herstellung über die Nutzung bis zur Entsorgung. Und da kommt ja das ganze Thema Kreislaufwirtschaft. Ja. Das kennt man ja mittlerweile aus den verschiedensten Bereichen, Recycling. Welche Materialien sind, wenn ich die einmal einbaue, Müll? Mhm. Kennt man von vielen Dämmmaterialien, die sind dann einfach Müll, die muss man wegschmeißen. Und welche kann man sozusagen wieder zurückführen in den Kreislauf? Gibt es auch mittlerweile Beton und verschiedenste Materialien, die man zum Beispiel auch schreddern kann und dann wieder verwenden. Also da geht schon immer mehr die Reise hin, aber ja, zum aktuellen Stand oder jetzt heute ist es auch ein Kostenfaktor. Also das ist einfach noch nicht flächendeckend so da, wie man es, glaube ich,
ist vielleicht möchte. Auch ein Thema, was tatsächlich mehr gefördert werden müsste, weil ich glaube, in die Richtung gibt es noch nicht wirklich was, oder? Also es ist relativ egal, welche Materialien man nimmt.
Es ist, wie gesagt, es ist halt mittlerweile wenn man eine Neubauförderung haben möchte, dann muss man einen gewissen Grenzwert, darf man nicht überschreiten, und dann gibt es auch noch eine zweite Stufe. Da braucht man dann nochmal einen anderen Berater, das ist dann sozusagen ein Nachhaltigkeitsberater, der einen dann noch zusätzlich so ein Zertifikat ausstellt, um dann dieses Treibhauspotenzial dann nicht zu überschreiten. Also dahin geht die Reise, aber das ist natürlich deutlich weniger für den Normalkunden sozusagen oder auch für die Wohnungsbaugesellschaften deutlich weniger interessant als das, was vor zwei, drei Jahren noch gab. weil man da einfach viel mehr Vorgaben hat und man ganz genau auf die zu verwendenden Materialien schauen muss. Mhm. Da muss noch mehr passieren, denke ich, ja. Dass das ankommt in der breiten Masse.
Mhm. Ja, Recycling oder so ist auch ein mega interessantes Thema. Ja. Aber da, also wir haben teilweise halt auch noch gar nicht die Möglichkeiten für viele Handwerker zum Beispiel auch so zu arbeiten. Das eine ist halt, was die Wirtschaft will, was die Unternehmen können, aber was die Basis tatsächlich dann kann, das liegt wieder wo ganz anders.
Ja, man muss natürlich nicht nur die Bauherren, Endkunden abholen, man muss die Handwerker abholen, man muss sie auch schulen. Mhm. Die Technologien müssen erstmal entwickelt werden. Mhm. Und die Planer und Handwerker müssen die auch verinnerlichen. Genauso wie das mit den normalen Energieeffizienzthemen, also mit Dämmung und so weiter, ja auch die letzten Jahre passiert ist. Ich glaube, das ist schon ein Trend, der die nächsten Jahre und Jahrzehnte kommen wird, nachdem auch, wie stark die Politik das dann auch fordert und fördert.
Absolut unser Thema von you und mir, also gerade da ein bisschen Transparenz reinzubringen. Aber wenn du bei Bauherren bist, was ist so immer deine ersten Sätze, wo du vielleicht einen Rat hast für die Bauherren oder einen Tipp, wie holst du die am Anfang ab?
Also ich versuche schon zu motivieren und auch jetzt mal unabhängig vom Geld auch auf die Vorteile, die man einfach hat, wenn man in einem sanierten, energieeffizienten Haus wohnt. Also am Ende ist es natürlich oft das Geldthema, auch monatliche Kosten, die runtergehen, aber es ist halt auch ein Wohlfühlthema. Mhm. Und eigentlich muss man auch damit starten, weil wenn jemand ein Eigenheim hat und man ist einfach in dem Bereich viel in ein-, Zweifamilienhäusern unterwegs, die dann entsprechend saniert werden. Und das ist auch ein gewisser Luxus, den wir hier, wenn jemand ein Ein- oder Zweifamilienhaus hat, besitzt. Die müssen ja irgendwie schauen, wenn dann saniert wurde, was bringt mir das denn eigentlich und was ist mein Vorteil? Und wenn die Wohlfühlatmosphäre, wenn die Fußbodenheizung läuft, es ist warm, es ist nicht zugig, ich habe vielleicht noch eine Lüftungsanlage, wo ich auch mit Wärmerückgewinnung dann keine Zugluft draußen reinbringe und trotzdem immer frische Luft habe, auch ohne zu lüften. Das sind eigentlich so, sagen wir mal, die Softfacts, die jetzt neben dem Geld dann am Ende eine Rolle spielen in der Sanierung. Und ich glaube, wenn man so mal an das Thema rangeht, dann gewinnt man auch viele Leute, die sagen, warum soll ich denn das überhaupt machen? Ja.
Hast du irgendwie noch Abschlusswörter, wo du sagst, man kann dich unter die E-Mail-Adresse irgendwie erreichen oder wie kann man den Kontakt mit dir aufnehmen?
Also am allerbesten natürlich über die Energieeffizienzexpertenliste, wie schon mehrfach erwähnt, dann über die Postleitzahl. Ich komme aus Nürtingen, in der Nähe von Stuttgart. In dem Bereich bin ich da tätig und da findet man einen. Da steht auch sozusagen dabei, in welchen Kategorien man arbeitet. Es gibt ja auch Energieberater für Wohngebäude und Nichtwohngebäude. Mhm. In meinem Fall, ich bin sozusagen auch nur zugelassen für Wohngebäude, konzentriere mich darauf und auch insbesondere auf die Bestandsgebäude, also Sanierung, Altbauten. Mhm. Und wenn es da potenzielle Kunden gibt, bin ich natürlich da gerne bereit für Erstgespräche, für Ortberatungen. Auch gerne so eine Kaufberatung, falls sich, wie gesagt, jemand eine Immobilie ausgeguckt hat bei ImmoScout oder beim Immobilienmakler, kann man da gerne auch einen Termin dann gemeinsam machen und mal auf die Möglichkeiten, die Risiken und die Pflichten und die Vorteile, die man dann vielleicht hat, wenn man dann saniert hat, hinweisen.
Ja. Wir können ja auch dann nochmal, wenn du möchtest, deine E-Mail-Adresse oder wenn du eine Homepage hast oder so, gerne auch nochmal bei uns in den Shownotes markieren.
Gern. Ja, klar.
Und wenn ihr auf das Cover schaut und man sieht uns ja auch gerade, ich check das noch gar nicht so richtig, dann sieht man ja auch, wie du aussiehst, wer du bist und ich glaube, das freut die Leute auch.
Sieht uns nur bei Spotify, glaube ich.
Nur bei Spotify, korrekt. Vielleicht laden wir es auch bei YouTube hoch, mal gucken. Danke für das mega sympathische, aufschlussreiche Gespräch, hat sehr Spaß gemacht. Dafür, dass du am Anfang gesagt hast, ich bin gespannt, wie es wird, hast du es sehr gut gemacht.
Ja, man macht das ja nicht alle Tage, vielen Dank euch.
Vielen Dank fürs
Zuhören. Spaß gemacht.
Und bis bald.